Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 18. Fasern gegen die Apokalypse. Naturfaserinnovation im Klimaschutz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse. Ich bin Sarah und spreche heute gemeinsam mit Anke, mit Rico Winkler, wissenschaftlichen Mitarbeiter beim Forschungsprojekt Lander hoch 3 der Hochschule Zittau-Görlitz. Hallo Rico, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und auch dir, Anke, es freut mich, dass du wieder die Zeit gefunden hast.
Hallo Sarah, danke.
Hallo Sarah, hallo Anke und schön, dass ich bei euch hier in der Runde sein darf.
Sehr gerne. Wir haben ja schon häufig über die Folgen des Klimawandels gesprochen. Und mittlerweile wissen wir ja auch, dass wir uns irgendwie anpassen müssen. Aber so leicht ist es ja gar nicht. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie viele Rohstoffe für unsere alltäglichen Produkte verwendet werden. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist Plastik bzw. Kunststoff. Also im Jahr 2021 verarbeitete die Kunststoffindustrie in Deutschland um die 14 Millionen Tonnen Kunststoff zu werkstofflichen Anwendungen. Das sind zum Beispiel Anwendungen wie Verpackungen. Das ist auch der größte Einsatzbereich von Kunststoffen. 31,2% der verarbeiteten Kunststoffe werden zu Verpackungen. Der Bausektor belegt ungefähr 26,3% und die Fahrzeugindustrie 8,8% sowie die Elektro- und Elektronikgeräteindustrie mit 6,4%. Das ist nur die Herstellung. Natürlich fallen in Deutschland auch Kunststoffabfälle an und das sind ungefähr 5,67 Millionen Tonnen im Jahr. 96% der Abfälle sind dabei sogenannte Post-Consumer-Abfälle. Das bedeutet, dass diese Kunststoffe durch den Gebrauch von Kunststoffen anfallen, das heißt nicht bei der Herstellung als Abfallprodukte anfallen. Und wie natürlich auch bekannt ist, werden diese Kunststoffe aus Rohöl, also aus Erdöl hergestellt. Und Rohöl bzw. Erdöl ist ja einer der Hauptverursacher des Klimawandels. Also eigentlich die Verbrennung, aber natürlich ist die Nutzung von Rohöl und Erdöl auch kritisch zu bewerten. Besonders kritisch muss man das bewerten, wenn man sich eben anschaut, wie viele unserer Plastikprodukte nur einmalig verwendet werden und danach sofort entsorgt werden. Aber naja, es gibt ja auch Wege, diese Kunststoffe nachhaltiger zu gestalten. Und genau jetzt kommst du ins Spiel, Rico. Du arbeitest nämlich an einem Forschungsprojekt an der Hochschule, das sich genau damit auseinandersetzt. Nachhaltige Kunststoffe. Aber ja, was genau macht ihr denn bei Lander 3 und was bedeutet Lander 3?
Lander 3 bedeutet Lausitzer Naturfaserverbundwerkstoffe, dezentrale Energie, Ressourcen, Rohstoffe, Recycling. Das ist quasi das Projektakronym dazu, sehr lang. Wir beschäftigen uns damit, wie schon der Name sagt, allgemein mit Naturfasern. Da geht es von der Naturfasergewinnung über die Verarbeitung zum naturfaserverstärkten Kunststoff, aber auch anderweitig zur Verarbeitung zu, ja, zum Beispiel Einwegprodukten und anderen naturbasierten Produkten bis hin zum Recycling und zur stofflichen Nutzung am Ende. Also wir wollen den gesamten Prozesskreislauf in der Naturfaser abdecken im Projekt und natürlich auch bezogen auf die Kunststoffe den Anteil von Erdöl- oder petrochemischen basierten Kunststoffen reduzieren durch gezielten Einsatz von Naturfasern oder auch von, es gibt ja auch biobasierte Kunststoffe, die nicht auf Erdölbasis sind, sondern eben auf Pflanzenbasis. Und da sind wir hier an der Hochschule ein sehr großes Team. Es gibt auch einige Satellitenprojekte, die sich schon heraus entwickelt haben aus Lander. Zum Beispiel auch eins nennt sich Green Fibers, da bin ich auch sehr aktiv. Wir beschäftigen uns dann im Projekt Green Fibers auch ganz speziell mit der Hanfpflanze.
Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr viel, was Lander alles so ein bisschen macht. Jetzt wollen die Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch wissen, was denn dein Spezialgebiet ist.
Ich habe hier Maschinenbau auch studiert, bin Konstrukteur und mein Schwerpunkt ist es, den Faseraufschluss der Hanfpflanze prozesstechnisch zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Also wir wollen die Faser so effizient wie möglich gewinnen und auch das gesamte Spektrum der Pflanzen nutzen. Also das geht nicht nur um die Faser, da geht es auch um den hölzernen Stängel und auch bis hin zur energetischen Nutzung. Die Hanfpflanze auch als Art Energiepflanze wollen wir auch nutzen. Also mein Schwerpunkt ist die Konstruktion von dieser Faseraufschlussanlage.
Also du hast uns ja gerade erklärt, was hinter Landart hoch 3 steckt. Also der Einblick in deine Arbeit zeigt ja, dass das ein sehr interdisziplinär angelegtes Projekt ist. Da würde mich mal sehr interessieren, welche Fakultäten an unserer Hochschule, welche Institute sind denn dort involviert? Und vielleicht kannst du auch ein, zwei kleine Beispiele nennen.
Ich hatte ja auch anfangs erwähnt, im Projekt Landa wollen wir ja den kompletten Kreislauf der Naturfaser abdecken. Und so ähnlich kann man das auch mit dem beteiligten Institut darstellen. Die Fakultät Maschinenwesen, das ist jetzt speziell mein Team, beschäftigt sich mit dem Faseraufschluss, die Fasergewinnung, also wie die Handpflanze quasi vom Feld hin zur fertigen Naturfaser kommt, um es mal ganz kurz zu sagen. Dann auch die Fakultät Maschinenwesen mit dem Fraunhofer IWU, Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik. Die beschäftigen sich dann innerhalb von Landa mit der Verarbeitung unserer gewonnenen Naturfaser zum naturfaserverstärkten Kunststoff, was da ganz speziell das sogenannte Naturfaser-SMC ist, das Sheet Molding Compound. Ja, hierbei handelt es sich einfach um eine Pressmasse, sage ich mal, die dann mit einem Werkzeug zu einem Formteil gepresst wird, wo dann quasi Naturfasern und eine Kunststoffmatrix miteinander vereint werden im Pressen. Und Anwendung findet das dann eben als Verkleidungsbauteil, sagen wir mal so Innenverkleidungsbauteile von Schienenfahrzeugen zum Beispiel oder von Elektroschaltschränken oder von medizinischen Apparaturen. Und dann im letzten Part des Kreislaufs gibt es noch das Recycling und das Sortieren naturfaserverstärkter Kunststoff am Ende deren Lebenszykluses. Und hier beschäftigt sich vor allem die Fakultät Naturwissenschaften und das hochschulinterne Institut Zirkon. Damit, da gibt es auch im Lander Naturwasserzentrum eine große Recyclinganlage, Sortieranlage, wo dann quasi die von uns neu entwickelten naturfaserverstärkten Kunststoffe aus realen Abfallströmen auch gezielt raussortiert werden können und anschließend entweder stofflich oder thermisch verwertet wird, ne, mit dem Ziel aber der stofflichen Verwertung.
Du hattest schon gesagt, naturfaserverstärkte Kunststoffe ist einer der Hauptpunkte, mit denen sich die Leute von Landa beschäftigen. Kannst du noch mal kurz erläutern, naturfaserverstärkte Kunststoffe, was ist das? Also gibt es dort nur dieses SMC oder gibt es noch mehr?
Ja, es gibt natürlich noch mehr als nur SMC. Also was man eigentlich so kennt bei naturfaserverstärkten Kunststoffen, sind immer so Interieurbauteile von Autos, also Innenverkleidungsbauteile, weil die Naturfaser hat halt schon aufgrund ihrer natürlichen Eigenschaften eine dämpfende Wirkung, sowohl Schwingungs- als auch Schalldämpfung. Und dann, das ist natürlich im Mobilitätssektor sehr gut gern gesehen. Deswegen auch mit den Innenverkleidungsteilen von Zügen, also Naturfasern statt Glasfasern zu nutzen, sorgt natürlich auch für eine angenehmere Mobilität dann. Also dann angenehmere Fortbewegung, weil halt die schwingungs- und schalldämpfend wirkt. Und Naturfaser ist auch leichter als eine Glasfaser oder eine Kohlefaser, das halt natürlich zum Leichtbaugrad eines Mobilitätssektors auch beiträgt. Und natürlich von den Festigkeitseigenschaften ist die Naturfaser nicht ganz so gut wie die Glasfaser. Da wird sie auch nie hinkommen und die variiert natürlich auch. Es ist ja Natur, ne? Wie die Eigenschaften der Naturfaser sind, ist auch immer abhängig von, wie war denn der Vegetationszeitraum. Ne? War es ein normaler Sommer, hat es viel geregnet oder war es eine lange Dürre? Das beeinflusst schon die Eigenschaften einer Naturfaser. Deswegen als Anwendung für semistrukturelle Bauteile eignet die sich auf jeden Fall sehr gut. Für Hochleistungsbauteile ist es auch möglich. Also man kann eine Naturfaser zu eben Gewebe oder noch einem Gelege verarbeiten, zu einem technischen Textil und das dann noch dieses technische Textil mit Harz tränken. Also in der Regel halt Epoxidharz und daraus auch ein etwas Hochleistungs- oder ein festeres Bauteil herstellen.
Du hast jetzt schon viele Anwendungen von naturfaserverstärkten Kunststoffen genannt und je nachdem, wie man diese Naturfasern quasi auflegt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Strukturteil härter oder weniger hart. Also im Prinzip, wie der Name schon sagt, nutze ich die Naturfasern, um den Kunststoff zu verstärken, also stabiler zu machen. Richtig?
Genau, ja.
Und je nachdem, wie ich den lege, wird er dann eben stabiler oder weniger stabil. Dann hast du auch erwähnt, dass er leichter ist als zum Beispiel glasfaserverstärkte Kunststoffe. Gibt es denn noch weitere Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Materialien, die man da ansprechen kann?
Also ein Vorteil ist natürlich auch die CO2-Bilanz der Naturfasern. Also wir können halt die Naturfasern, das ist ja am Ende auch organische Verbindung, hat Kohlenstoff aufgenommen, das irgendwie aus der Atmosphäre kommt und so. Und wenn wir diese Naturfasern halt weiterverarbeiten zu einem faserstärkten Kunststoff oder zu anderweitigen Anwendungen, sage ich mal, also das gibt auch zahlreiche Baustoffanwendungen für Naturfasern oder auch als Kleidung, als technisches Textil und so weiter, dann tun wir natürlich auch eine gewisse Art Kohlenstoff speichern in diesen Bauteilen. Und natürlich auch die Energieintensität bei der Fasergewinnung ist um ein Vielfaches geringer als die der Glasfaser oder der Kohlefaser, weil wir müssen hier nichts aufschmelzen oder keine hohen Temperaturen aufbringen, sondern die Naturfaser, so wird es der Stand der Technik, wird einfach geerntet und bleibt dann auf dem Feld liegen. Dann wird dort die Feldröste vollzogen. Das dauert vielleicht 2-3 Wochen, je nach Witterungsbedingungen. Und dann kommt die Naturfasern als Ballen in große Maschinen. Da werden die dann geöffnet und von den hölzernen Stängel befreit, von einem hölzernen Kern. Und das ist alles an Energieintensität, die dann erforderlich ist. Da hat die Naturfaser auf jeden Fall signifikante Vorteile gegenüber Glas- und Kohlefasern zum Beispiel.
Das ist total einleuchtend, was die Energieintensität betrifft. Aber du hast es gerade gesagt, ne, die Naturfaser muss angebaut werden. Betrachtet ihr auch weitere Umweltauswirkungen des Naturfaseranbaus mit?
Flächenverbrauch ist natürlich ein großes Thema. Also hier jetzt bezogen auf den Hanf. Das ist eben die berühmteste Faserpflanze. Ist Frankreich halt in Europa der führende in Hektaren. Und in Deutschland gibt es eben die Hanffaser Uckermark und in Rheinland-Pfalz noch die BAFA GmbH, das sind die großen Hanfproduzenten hier in Deutschland. Wie viele Hektar das jetzt sind, weiß ich nicht, aber schon viel weniger als in Frankreich. Frankreich ist da schon Vorreiter. Und ich sage mal, der Hanf jetzt ganz speziell ist auch sehr witterungsbeständig, also der übersteht auch mal Dürren. Der reinigt sogar den Boden, der kann quasi in den Blättern Schwermetalle binden und andere Schadstoffe, also den Boden regenerieren. Man braucht auch keine Pestizide für den Hanf. Und der Hanf ist ja auch sehr vielseitig, also es gibt ja viele, viele Sorten, wie zum Beispiel Ölhanf, wo man dann Öl gewinnen kann oder aus den Samen sogar Mehl, man kann sogar Hanfbrot backen. Aus den Blättern kann man Tee gewinnen und natürlich, was die meisten natürlich umtreibt, was auch gerade in der Politik sehr zugegen ist, ist eben das Thema Marihuana. Das bauen wir natürlich nicht an. Also wir werden da sogar kontrolliert bei uns im Versuchsfeld, immer so stichprobenmäßig. Da war doch schon mal die Polizei da, hat da wirklich mal eine Stichprobe genommen, ob wir da wirklich Nutzhanf anbauen und kein Marihuana. Ja. Thema Flächennutzung nochmal kurz. Also ich sag mal so, wenn wir zum Beispiel weniger Futtermittel anbauen würden, also für die Tier- oder Fleischindustrie, könnten wir natürlich mehr Flächen anbauen oder Flächen nutzen für so Nutzpflanzen oder Faserpflanzen wie Hanf.
Also eine ganzheitliche Betrachtung ist bei euch schon mit in dem Projekt vorgesehen und macht ihr auch.
Ja, also das ist dieses Thema. Ich meine, die eierlegende Wollmilchsau, wenn man das so sagen darf, an Werkstoffen wird man nie entwickeln, ne? Also so CO2-neutral oder negativ, so richtig wird es nicht werden, weil auch Naturfaserverarbeitung hat halt auch gewissen Energieintensität und wie schon erwähnt, die faserverstärkten Kunststoffe sind halt meistens noch, der Kunststoff da drin, der ist da meistens noch erdölbasiert. Aber es gibt auch Forschungsprojekte an der Hochschule, die laufen auch aktuell, wo sich biobasierten Harzen beschäftigt wird. Also wirklich, wo dann die Grundlage nicht Erdöl ist, sondern halt Pflanzen, so Energiepflanzen wie Rüben, also oder ja, was sind noch, Mais zum Beispiel. Daraus kann man dann Biokunststoffe gewinnen oder biobasierte Harze. Die sind jetzt noch nicht so sehr auf dem Markt etabliert, aber weil es ist noch sehr viel Forschungspotenzial vorhanden, um das marktreif zu machen, insbesondere auch wirtschaftlich. Aber es laufen parallel hier auch da Forschungsprojekte an der Hochschule, die sich damit beschäftigen.
Sind diese Forschungsprojekte dann auch mit in Landa integriert?
Ja, natürlich. Und es sind aber auch jetzt so Satellitenprojekte, die sich natürlich aus Landa auch raus entwickelt haben im Laufe der Jahre. Und halt auch mit verschiedensten neuen Projektpartnern, die natürlich dann auch den Bedarf sehen und dann natürlich auch motiviert sind, an solchen Projekten mitzuwirken aus der Industrie.
Landa wird ja immer als Partnerschaft auch mit der Industrie bezeichnet. Gibt es denn Interessenten an dieser Idee der Naturfaser verstärkten Kunststoffe und mit welchen Unternehmen wird da zusammengearbeitet?
Ich sage mal, Thema Naturfaserforschung ist relativ überschaubar hier in Deutschland. Also es gibt nicht so viele Institutionen und andere Unis, die sich halt mit der Naturfaserforschung ganz speziell beschäftigen. Und da hat die Hochschule damals einfach den Bedarf gesehen, auch perspektivisch eben, dass die Naturfaser halt immer mehr Nachfrage genießen wird in der Zukunft. Und jetzt im Laufe der Jahre, das Thema ist allgegenwärtig, sieht die Industrie natürlich auch immer mehr Bedarf an nachhaltigeren Werkstoffen. Und ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir arbeiten auch mit Firmen zusammen, die auch Naturfasern gewinnen, bis hin zu Schienenfahrzeugherstellern. Und auch hier regional in Oberlausitz gibt es zahlreiche kunststoffverarbeitende Unternehmen und auch länderübergreifend mit der TU Liberec. Und auch in Tschechien wird auch sehr viel zusammengearbeitet, weil hier in der Region haben sich wirklich viele kunststoffverarbeitende Unternehmen angesiedelt. Und jetzt im Laufe der Zeit haben sich halt dann immer neue Projekte entwickelt mit den Partnern. Wir sind auf die drauf zugekommen, haben die auf Messen kennengelernt oder auf Symposien oder an diversen anderen Veranstaltungen an der Hochschule. So ist dann das Netzwerk entstanden und wächst natürlich immer weiter.
Das klingt ja ein bisschen so, als wenn sich hier in der Region, auch mit den tschechischen Partnern, so eine Art Cluster oder, weiß ich nicht, Spezialthema entwickeln könnte in der Industrie, wie vielleicht Silicon Valley kennt man, oder wenn wir Dresden, die ganze Chip-Industrie, kann das so für die Region ein Thema sein, dass man sagt, Kunststoff und naturfaserverstärkte Kunststoffe sind vielleicht ein ganz wichtiges Cluster, was hier aufgebaut werden kann?
Ja, das ist so auch die Grundidee von Landa, dass sich dann dieses Projekt, was jetzt ja noch öffentlich gefördert wird, wenn dann die Förderung mal ausläuft, dass sich das dann verstetigt und verselbstständigt und sich als Marke hier in der Region etabliert, die dann für nachhaltigere Werkstoffe steht. Und auch Naturfasern allgemein, wie gesagt, von der Gewinnung über die Verarbeitung bis hin zum Recycling. Und dass sich dann halt jetzt auch in den kommenden Jahren auch weitere Startups entwickeln oder auch Vereine gründen, die dann eben diese Forschung weitertreiben. Es gibt auch schon einige Startups, die sich aus Landa rausgegründet haben. Und da soll es perspektivisch noch weitere geben, weil der Bedarf ist da. Die Frage ist dann eben mit der Flächennutzung zum Beispiel hier in der Region. Da muss man dann schauen, inwiefern man dann hier handwerklich großflächig anbauen kann und gewinnen kann. Das sind jetzt noch viele offene Zukunftsfragen, sage ich mal. Aber wir auf jeden Fall an der Hochschule haben auch schon ein Handfeld, wo wir dann unsere eigenen Naturfasern gewinnen können und auch unseren eigenen naturfaserstärkten Kunststoff jetzt schon herstellen können. Und das wenn sich die Marktreife erreicht ist von dem Werkstoff und insbesondere vom Naturfaser SMC dann mal später, dann kann sich da wirklich hier eine Marke und Startup nochmal rausgründen.
Also der Anbau von Hanf ist quasi in der Lausitz auch möglich?
Ja, also wir hier im mitteleuropäischen Raum ist das auf jeden Fall möglich. Selbst wenn jetzt immer heißere und trocknere Sommer kommen, in Zukunft dieses Jahr mal Glück gehabt. Das merken wir auch bei uns im Hanffeld. Der wächst und gedeiht. Letztes Jahr war es schon ein bisschen schwieriger. Aber die Hanfpflanze ist, wie gesagt, sehr witterungsbeständig. Also die übersteht Dürren oder auch mal Überschwemmungen. Und deswegen ist es prinzipiell möglich, hier in der Lausitz Hanf anzubauen.
Also könnte man quasi die komplette Lausitz nutzen, um einmal anzubauen und dann gleich die Verarbeitung rauszumachen und die Anwender sind auch hier in der Region zu finden, ne? Und dann am Ende kümmern wir uns sogar noch ums Recycling. Das klingt doch super.
Klingt ein bisschen nach Kreislaufwirtschaft. Ich habe noch mal eine Frage. Du hast gesagt, es haben sich mehrere Startups schon entwickelt. Kannst du uns ein Beispiel nennen? Was gibt's für ein Startup und was machen die? Was produzieren die?
Also ein Startup, was sich rausetabliert hat, ist die Lausitzer Naturfaser UG mit Sitz in Ebersbach. Und die beschäftigen sich auch mit der Naturfasergewinnung. Nicht nur Hanf, sondern da geht es um auch viele andere Faserarten, die gewonnen werden können. Wie zum Beispiel jetzt regional betrachtet, gibt es ja noch den Flachs oder umgangssprachlich auch Leinen als berühmte Faserpflanze, aber auch aus Jute, Kenaf, Miscanthus. Das sind alles Faserpflanzen, wo dann eben auch die Lausitzer Naturfaser UG diese gewinnen kann. Und jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber die beschäftigen sich auch mit überregionalen Faserpflanzen, wie zum Beispiel Bananenfasern, Kokosfasern, es gibt Bambusfasern, es gibt Sisal. Sisal kennt man wahrscheinlich vielleicht von der Dartscheibe. Das ist aus Sisal, wenn sich das Material selbst regeneriert. Aber es ist halt eine überregionale Pflanze. Und Banane zum Beispiel ist sehr interessant, weil einfach bedingt durch den natürlichen Zyklus eines Bananenbaums, wenn die Fruchtkörper dann reif sind, geerntet werden, fallen die Bananenblätter einfach ab. Und in den Bananenblättern, das ist so eine Art Scheinstamm, sind sehr viele Fasern drin. Und die fallen einfach ab und verrotten dort, wo sie halt angebaut werden. Also das ist in Indien oder in Südamerika. Und diese Pflanzen oder diese Bananenfasern, die können natürlich auch technisch genutzt werden. Wären sie aktuell ne? Das ist halt ein bisschen schade, weil das ist einfach Abfallstoff oder ein Nebenprodukt, was anfällt, was da ist, aber nicht genutzt wird. Ne? Wenn wir zum Beispiel vor Ort, das kann dann auch eine Containerlösung sein oder so, die Bananenfasern, die müssen erstmal ausgequetscht werden, weil da ist sehr viel Wasser drin. Das Wasser kann dann theoretisch getrunken werden, sehr vitaminhaltig. Mineralhaltig ist, ja, das ist möglich. Und dann, wenn die dann getrocknet werden, luftgetrocknet, könnten die Fasern hier zum Beispiel nach Europa dann transportiert werden und dann auch hier verarbeitet werden. Nicht nur zu faserverstärkten Kunststoffen, sondern damit hat sich die Lausitzer Naturfaser UG ein bisschen spezialisiert drauf, auch um Einwegprodukte. Also rein aus der Faser, ein Einwegprodukt zu generieren. Weil
Einwegprodukt, das heißt Einweggeschirr?
Zum Beispiel. Also statt jetzt, wenn sie jetzt am Kiosk sind und eine vegane Bockwurst bestellen zum Beispiel, statt dem Pappbecher oder statt der Pappschale oder dem Plastikteller, könnte dann halt ein Einwegprodukt aus Bananenfasern, sag ich mal, das Trägermedium sein dieser Wurst. Und das ist natürlich auch noch viel in Forschung, sage ich mal, weil Thema Lebensmittelbeständigkeit und so, das muss natürlich viele Anforderungen erfüllen. Aber in der Pflanze selber, weil in der Faser selber, die Faser ist am Ende auch ein Verbundwerkstoff, ne? Besteht aus Zellulose, Hemicellulose und Lignin. Und dieses Lignin ist ja quasi so eine Art, das Harz, die Zellulose, ist die Faser an sich und das Lignin hält die Fasern zusammen. Und wir können dann quasi über einen Pressprozess, also über eine heiße Presse mit einer speziellen Werkzeugform, die dann die Form dieser Einwegschale hat, kann man die Fasern dann einlegen und pressen. Und dann wird halt das Lignin, sage ich mal, aktiviert und dann nimmt halt die Faser diese komplexe Form dieser Einwegschale an und schon hat man so ein Einwegprodukt. Genau, also ein bisschen Energieintensität ist natürlich dahinter, aber ich meine, am Ende kann man das einfach theoretisch in die Umwelt hauen, aber auf den Biokompost und das verrottet dann da. Na, also da sind keine anderen Zusatzstoffe drin, das ist der große Vorteil. Ich will jetzt ohne euch zu viel erzählen hier.
Klingt alles logisch und eigentlich sehr simpel und selbstverständlich, dass man darüber nachdenkt.
Ja, also das war jetzt ein überregionales Beispiel. Regional beschäftigen wir uns auch mit Thema Laubverarbeitung auch, weil Laub ist genauso ein Stoff, der anfällt. Einfach so, jedes Jahr im Herbst. Wir kennen es alle. Und ja, was passiert mit dem Laub? Wir recken das zu Hause zusammen und was macht man damit? Und wir haben uns dann auch zur Aufgabe gesetzt, das Laub, wenn das dann getrocknet ist, luftgetrocknet ist, kann man das zerkleinern zu feinem Mehl. Und dieses feine Mehl, weil im Laub ist auch sehr viel Lignin enthalten, dann kann man das Laub auch zu Einwegprodukten verarbeiten, also pressen. Ist genauso gut möglich. Also das sind halt auch so Themen, die sich dann im Laufe der Jahre auch entwickelt haben im Lande. Also wie ihr seht, es ist nicht nur ein naturwasserstärkter Kunststoff, sondern auch, ich sag mal, Naturstoffe allgemein und Naturprodukte.
Dann sage ich mal, wir bringen unser Laub im Herbst jetzt
immer zu Lande.
Ja, also das war letztes Jahr schon, da hat die Stadt, ja, Stadtreinigung oder halt hat uns dann Big Packs gebracht mit Laub und wir haben das dann zermahlen und verpresst. Genau. Und
die freuen sich bestimmt, dass sie ihr Laub nicht entsorgen müssen.
Ja, ja. Das ist ja eigentlich wirklich. Ne? Sind wir wieder bei der Kreislaufwirtschaft.
Ein Geben und ein Nehmen. Gibt es denn noch andere Projekte, die jetzt vielleicht noch gar nicht gestartet sind? Kannst du da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was in Zukunft auf uns zukommen wird mit Landa?
Ja, in die Glaskugel gucken ist immer schwierig. Ne? Aber wir beschäftigen uns auch das Thema Recycling. Das hat man jetzt ja noch gar nicht so erwähnt. Ne? Es ist immer schön, halt Produkte herzustellen und halt, dass die dann ihrem Anwendungszweck entsprechen. Aber was macht man damit, wenn das Lebenszyklus erreicht ist, sage ich mal, oder halt ein Bauteil defekt? Und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, diese Naturstoffe oder naturwasserstärkte Kunststoffe stofflich zu recyceln. In der Regel läuft es ja so, zum Beispiel ein ganz berühmter faserstärkter Kunststoff sind so Windkraftradflügel. Das ist alles GFK. Und wenn die nach 20 Jahren ihre Lebensdauer erreicht haben, dann werden die geschreddert und thermisch verwertet, verbrannt. Das wollen wir, wenn es geht, vermeiden. Und im Gegensatz zur Glasfaser ist die Naturfaser ja biologisch abbaubar. Und Mikroorganismen und auch unter anderem Pilze können sich an diesen Naturfasern dann nähren, sage ich mal. Das heißt, wir können am Ende des Lebenszyklus diese Kunststoffe zerkleinern und die Naturstoffe allgemein und die dann auch mit einem Pilzmyzel beimpfen oder benetzen, sodass sich dann die Pilze an den Naturfasern in dem Kunststoff nähren, der Pilz wächst und das ist dann wie so ein Baumpilz, könnt ihr euch vorstellen, so wirklich ein Styropor-ähnliches Gebilde dann, wenn der dann ausgetrocknet ist. Und ja, dann gibt's halt die Möglichkeit, mit den Pilzen entweder neue Baustoffe wieder zu entwickeln, zum Beispiel als eben als Styroporersatz, zum Beispiel für Verpackungsmaterialien oder auch als Dämmstoff. Oder halt die andere Möglichkeit ist halt diesen Pilz dann am Ende oder dieses Pilz-Naturfaser-Kunststoff gemischt, das dann zu einer, über einen natürlichen Fermentationsprozess, zu einer Säure zu verarbeiten und diese Säure können wir dann gezielt abfiltern. Aus der Säure können wir dann Biogas gewinnen und dann halt dieses noch energetisch nutzen, sage ich mal. Das, was übrig bleibt, der Kunststoff in dieser Suspension dann, den können wir dann abfiltern und ja, der Kunststoff an sich, die meisten faserstärken Kunststoffe sind nicht wieder einschmelzbar, wie der Windkraftradflügel. Das könnte man dann als Füllstoff zum Beispiel nutzen für neue Kunststoffe, sage ich mal. Wie das SMC, das besteht zum Beispiel fast nur aus Füllstoff. Dort könnte dann alter Kunststoff wieder rein gemixt werden. Genau, also das ist halt noch eine Möglichkeit dieser stofflichen Verwertung. Aber da sind wir noch wirklich sehr am Anfang. Und das ist in Zukunft, denke ich mal, relevant dann.
Kann man schon abschätzen, wie lange so ein Pilz braucht, bis es so ein Kilo Plastik gefressen hat?
Das wird schon ein paar Wochen dauern, sage ich mal. Deswegen ist es wichtig, eine große Oberfläche zu generieren. Und wir haben halt solche Pilzfermenter mit regulären Klimabedingungen, also mit halt einer entsprechenden Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wo der Pilz optimal wachsen kann. Und da gibt's halt das Konzept, dass man halt dann viele kleine Behälter hat. Sag ich mal, die sind vielleicht 500 mm breit und 500 mm hoch, also ein Zylinder halt. Dort drin ist dann der Kunststoffabfall. So wird dann Pilzmyzel benetzt und von diesen Behältern hat man aber sehr, sehr viele und entsprechend eine große Oberfläche hat man dann noch als Kunststoff, der dann wachsen kann. Und so bräuchte man natürlich dann auch eine Halle und ein Transportsystem, der dann immer wieder die Behälter, wenn die dann durchgewachsen sind, wieder entleert. Das sind so die Konzepte, die jetzt gerade bestehen, aber die Pilze brauchen eine Weile zum Wachsen, ne? Man sieht es ja auch im Wald. Ja. Und die wachsen auch nur zu einer bestimmten Zeit, wenn halt entsprechend Licht da ist und Wärme und auch Feuchtigkeit. Und diese optimalen Bedingungen können wir aber in diesen Pilzfermentern, so nenne ich es jetzt mal, oder Pilzbehältern schaffen.
Was ist denn eigentlich deine Motivation, dich in diesem Projekt so zu engagieren und dir genau solche Ideen zu entwickeln?
Also ich selber will nicht sagen, dass ich jetzt hier 100% CO2-neutral lebe. Das macht, glaube ich, niemand oder die wenigsten. Aber ich selber achte auch sehr darauf, wie ich lebe, was ich konsumiere, wie ich mich fortbewege und so weiter. Also bin leidenschaftlicher Radfahrer. Das ist mein Hauptfortbewegungsmittel. Und halt diesen nachhaltigen Gedanken, der mich halt prägt, weil ich finde, es ist halt schon 5 nach 12 und 5 vor 12, wie viele Politiker es immer versuchen, schön zu reden. Deswegen, ich finde halt, wir müssen handeln und jeder von uns. Und ich versuche halt mit meiner Naturfaserforschung, sage ich mal, hier an der Hochschule Zittau-Görlitz, meinen Beitrag dazu zu leisten, halt nachhaltigere Werkstoffe mitzuentwickeln.
Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt auch Motivation bekommen haben, vielleicht in die Forschung zu wechseln, kannst du noch mal erzählen, welche Studiengänge was sie perfekt dafür geeignet werden, um zukünftig bei Landa mitzuarbeiten?
In erster Instanz, und das ist ganz neuer Studiengang, gibt es jetzt das Green Engineering hier an der Hochschule als Bachelor-Studiengang, wenn mich alles täuscht. Und Green Engineering kombiniert die Fakultäten Maschinenwesen halt vom Ingenieurwesen und die Fakultät Naturwissenschaften, quasi das ganze Thema Ökologie und Umweltschutz und ja, Kreislaufwirtschaft. Das ist auf jeden Fall der Studiengang hat sich auch mit aus Landa rausentwickelt, würde ich behaupten, halt durch unsere Naturfaserforschung hier ist der mit entstanden jetzt. Und ansonsten, ich selber habe ja Maschinenbau studiert, Konstruktionstechnik, auch hier an der Hochschule Zittau-Görlitz. Und ihr seht, ich bin trotzdem in so einem Naturfaserprojekt gelandet. Ne, das ist auch möglich. Dann Energie- und Umwelttechnik gibt es in der Fakultät Maschinenwesen oder auch Ökologie und Umweltschutz an sich bei der Fakultät Naturwissenschaften als Studiengang. Damit kann man auf jeden Fall hier dann bei Landa in der Forschung mit einsteigen oder dann perspektivisch mal bei den Startups oder Landa-Vereinen, die sich dann noch gründen werden.
Du hattest vor uns am Anfang gesagt, leider niemand von der Fakultät Elektrotechnik und Informatik ist mit in dem Projekt involviert. Wäre ja vielleicht auch was für die Zukunft. Also wenn man an den ganzen Bereich der
Automatisierung, Verwertung,
ja, genau denkt, wäre das doch aber vielleicht auch was zukünftig dort noch eine Rolle spielen kann.
Ich hatte ja auch erwähnt, die Naturfaserforschung allgemein ist eher überschaubar und entsprechend auch die technischen Anwendungsmöglichkeiten. Da geht's los von der Erntetechnik, von Hanf bis hin zur Hanfverarbeitung. Da gibt's noch sehr viel Potenzial, was auch das Thema Automatisierung betrifft. Und entsprechend ist es natürlich auch für die Fakultät Elektrotechnik, Informatik perspektivisch interessant, im Projekt mitzuwirken.
Ja, auch die Fakultät S, also Sozialwesen, wäre vielleicht auch in Zukunftsprojekten nicht schlecht, wenn man sich überlegt, Hanfanbau, da muss natürlich auch in der breiten Bevölkerung akzeptiert werden, wenn man den hier breitflächig anbaut.
Ja, also Fakultät Sozialwissenschaften ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber das Thema gesellschaftliche Akzeptanz vom Hanf, also ich werde immer wieder darauf angesprochen, Hanf, und jeder denkt natürlich gleich an Marihuana und alles, obwohl die Pflanze viel, viel vielseitiger ist und in riesigem Spektrum genutzt werden kann. Und da denke ich auch, dass die Fakultät Sozialwissenschaft da die Gesellschaft ein bisschen sensibilisieren kann, dass Hanf viel mehr ist als nur zu rauchen, wenn man das so sagen darf.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Und mit diesen Worten würde ich nochmal ein Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer schicken. Also egal, was ihr studiert, es besteht wahrscheinlich immer die Möglichkeit, in einem spannenden Forschungsprojekt wie Landa mitzuwirken. Falls ihr noch weitere Fragen habt, verlinken wir euch natürlich auch nochmal ein paar Studiengänge auf der Infoseite, insbesondere unseren neuen Studiengang Green Engineering. Könnt ihr euch nochmal zu belesen. Und dann bedanken wir uns für heute. Bis zu unserem nächsten Podcast. Bis dahin.
Dankeschön.
Danke, Rico, dass du da warst.
Sarah, Anke, vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU Klimadeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustain University Grid 65, Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.